Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Wir könnten jetzt sagen, heute geht's um Burger. Warum? Ganz einfach. Ich habe Sven Frestatzky zu Gast, den Geschäftsführer und strategischen Mastermind von Jim Block, der Burgerkette der legendären Block-Gruppe in Hamburg. 11 Restaurants, 200 Mitarbeiter, 20 Millionen Jahresumsatz, Gründungsjahr 1973. Ihr seht schon, wir haben einen ziemlich großen der Branche hier. Aber, und jetzt kommt das Aber, wir sprechen heute über viel mehr als nur Burger, denn dieser Mann weiß wie nur wenige, was Systemgastronomie heute kann und vor allem, was sie in Zukunft können wird. Ich freue mich unglaublich, dass er heute da ist. In diesem Sinne herzlich willkommen, Sven Frestatzky.
Tausend Dank, dass ich da sein darf. Und die frohe Botschaft ist, wir haben tatsächlich ab Freitag 12 Restaurants, Jim Block Formel, weil wir in Rostock mitten in der Innenstadt einen neuen Jim Block eröffnen mit überarbeiteten Arbeitsabläufen etc., aber darüber sprechen wir noch. Genau, tausend Dank, dass ich dabei sein darf.
Also das wird der 21. November sein, Aufzeichnungstag heute, 18. November. Es ist gut, dass du das sagst, Sven, weil das heißt, ich muss die Anmoderation nicht korrigieren.
Ja.
Und wir können wirklich aber auch mit dem Mindset von 12 Läden starten. Wir sprechen gleich noch ein bisschen genauer darüber. Es ist schön, dass du das schon so ein bisschen angeteasert hast. Wir können jetzt den Wordrap gewissermaßen ein bisschen als Cliffhanger mit einbauen. Ich hoffe, du bist bereit.
Ja, ja. Ab geht's.
Gut. Ich fange fies an. Ne? Der beste vegane Patty, den du jemals hattest, auf einer Skala von 1 bis 10.
Also, das war eine 7. Und das war ein Patty. Es war eigentlich gar kein Patty, sondern es war ein Portobello-Pilz, der gegart worden ist im Ofen, dann nochmal kurz angegrillt auf einen Burger-Bun mit Frischkäse. Das war von der Textur her cool. Das hat irgendwie lecker geschmeckt und es hatte nicht das Gefühl, dass irgendwas nachgebaut worden ist, sondern es war einfach ein Pilz, der da drauf war und das war ganz köstlich. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Sonst bin ich, wenn ich ehrlicherweise bin, es gab, möchte ich jetzt keinen Namen nennen, ja irgendwann die ersten nachgebauten Fleischklopse, ja, so sagen darf.
Klopse.
Die haben mich überhaupt nicht inspiriert. Klopse, also
ja.
Patties. Das hat mich eigentlich gar nicht inspiriert. Das hat mir auch, wenn ich ehrlich bin, hat nur die Soße geschmeckt und der Rest wurde immer mehr im Mund. Und ich fand so diese ganzen Ersatzprodukte nicht gut. Was heute ja da so Chiasamen und Körner und so, das finde ich, das macht total Sinn. Das schmeckt auch. Aber der Beste, den du mich gefragt hast, auf einer Skala von 1 bis 10, war tatsächlich ein lecker gegarter Portobello-Pilz mit Frischkäse zwischen zwei wunderbaren Brötchenhälften.
Immerhin eine 7, ne? Dann, zweite Frage. Senf oder Ketchup?
Beides gehört auf einen Burger.
Gut. Cola oder Bier?
Boah.
Bier. Der beste Wein zu einem Burger?
Sauvignon Blanc.
Okay. Wie viele Burger verdrückst du pro Jahr, würdest du sagen?
Zu viele. Oder alle. Ich weiß nicht.
QR-Codes in einem Restaurant. Ja oder nein?
Unbedingt.
Unbedingt. Das war die Antwort, die ich mir von Sven erwartet habe. Das Meer oder die Berge?
Tatsächlich die Berge.
Rauchen
ich im muss sagen,
ja. Sorry? Ja. Rauchen im Außenbereich eines Restaurants, ja oder nein?
Ich bin seit 5 Jahren wunderbarer Nichtraucher und ich kann nicht rauchen vor dem Essen, weil sonst schmeckst du es sowieso nicht.
Ja. Smashburger, cool oder entbehrlicher Trend?
Ich habe gesmashed früher bei Burgerlicht. Das waren aber Smashen ist heute anders. Heute, also ich würde sagen, Trend. Weil irgendwann möchtest du auch wieder mal ein Stück Fleisch dazwischen haben, was saftig ist.
Ist Fast Food gleich Junkfood?
Nein.
Damit sind wir eigentlich schon beim Thema, ne?
Ja.
Das ist es ja irgendwie auch, was Jim Block geschafft hat als Brand. Diese Zeichensprache und Produkte, die man heute mit Junkfood verbindet, aber es ist dennoch nicht das. Ihr seid mehr als, ein bisschen mehr als das. Jim Block hat immer noch, umgibt immer noch so diese Nimbus einer gewissen Sorgfalt, einer gewissen Authentizität auch.
Also Jim Block ist tatsächlich ja auch etwas, was zu 80% hier, wo ich gerade sitze, hier wird, werden die Patties gemacht am Lademann. Wir wissen, wo das Fleisch herkommt. Wir wissen, wie damit umgegangen worden ist. 100 Kilometer weiter in Zahntin werden die Soßen dafür gemacht. Die Mayonnaise, der Ketchup, das machen wir alle selber. Wir können immer Einfluss drauf, wie es sein muss. Und wir wissen vor allen Dingen auch, wo es herkommt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das schaffen wir manchmal gar nicht so rüberzubringen. Also Jim Block ist eigentlich, was das Produkt angeht, für mich, und ich habe dann wirklich schon vieles gemacht, führender Markt, weil das kann kein anderer.
Ja.
Das ist ein riesen Fund und deshalb bin ich hier.
Seit 1973 gibt es Jim Block. Du bist, glaube ich, zum ersten Mal 2009 dazu gestoßen, richtig? Ja. Was ist so dein Bezug zu Jim Block?
Also ich war damals, ich weiß noch wie heute, ich bin angerufen worden von damals Dirk Block über einen Headhunter und er sagt, Herr Statzki, wir kannten uns gar nicht, komm mal vorbei. Ich sage, Gott, oh Gott, was will der denn von mir? Und bin hierher gefahren und damals noch in der Hofner Straße und da haben sie mich gefragt, ob ich Lust hätte, Geschäftsführer von Jim Block zu werden. Ich hatte davor Bagel Brothers gemacht und auch Campus Suite und habe gedacht, wow, was für ein Riesenunternehmen. Das andere waren ja eher so Startups mit jungen Menschen, obwohl Gregor Gerlach damals ja schon bei Bagel Brothers mit seinen Hotels ja schon eine Nummer war im Gastro-Universum. Und ich dann in die Hufnerstraße kam und total überwältigt war von dieser ganzen Struktur und habe mich tierisch gefreut, dass jemand mich gefragt hat, ob ich Geschäftsführer eines etablierten Burger-Restaurant-Konzeptes werden wollte.
Und man musste sagen, damals, wie viele Filialen gab es damals?
Und wir hatten 6. Wir hatten ja gerade am Jungfernstieg das Restaurant aufgemacht, was ja wegweisend war für dieses ganze Fast-Casual-Burger-Thema. Weil zum ersten Mal gab es, das hat damals der Stefan von Bülow mit meiner Vorgängerin gemacht, gab es Burger auf Teller mit Besteck. Das gab es ja vorher noch nicht. Das wurde damals so eingeführt. Genau, und ich durfte diese Marke da übernehmen. Ich war natürlich mächtig stolz, in dieses Unternehmen einzusteigen. Und ich war überwältigt von dem Zuspruch der Gäste, den wir hatten. Wir hatten einen riesen Erfolg mit diesen Jim Blocks. Dann kam natürlich dann irgendwann eine Internorga und alle anderen Gastronomen haben gesehen, was da unten am Jungfernstieg los ist. Und haben gesagt, das können wir auch. Und danach ist es dann entstanden, diese ganze Burgerwelle mit Hans und Glück damals, mit dem Hirschberger, der das super gemacht hat. Und dann entstand halt der Burger-Wahn.
So. Der Burger-Wahn, an den wir uns alle erinnern. Vielleicht nicht allzu wehmütig, aber doch, ne?
Ja, ging es los. Los mit den Burgern. Und jeder sagte, wow. Und das tat McDonald's, hat dann auf einmal auch gemerkt. Ich meine, es gab zwischen neben uns ja nur noch Burger King und McDonald's. Und das war einfach, glaube ich, für alle ein großer Aufschrei zu sagen, wow, jetzt können wir das auch machen. Und wir sehen ja, was heute los ist. Ich meine, heute gibt es mehr Burgerläden als Gin-Marken. Und das muss man erstmal schaffen. Weil auch jeder meint, Gin zu machen. Es gibt viele Leute, die meinen, dass sie einfach Burger machen. Also es ist natürlich ein heiß umkämpfter Markt. Aber damals, als ich eingestiegen bin, war es, wow, es war für mich einer der größten Erfolge meines Lebens, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Danach hattest du aber noch ein Intermezzo, oder? Also du bist jetzt nicht seit 2009 mit Jim Block.
Es war dann so, dass ich Gregor Gerlach, mit dem ich ja damals Bagel Brothers und Dimitri gemacht habe, also das heißt gemacht habe, wir haben zusammen entwickelt, ich durfte dabei sein, der rief mich irgendwann an und sagte, ob ich Lust hätte, zu Vapiano zu kommen. Und dann habe ich gesagt, ach nee, das ist schon zu groß für mich. Ich war damals mit meinen Lieden, da ich durfte 2, 3, 4 Lieden eröffnen. Ich war sehr, sehr zufrieden. Und dann hat er mich irgendwann gepiekt und hat gesagt, ich hätte auch nochmal Lust, eine Burgerkette aufzumachen. Und da habe ich den Gedanken gehabt, selbstständig zu sein, das wäre nochmal was. Und vor allem auch mit Igor Gerlach. Wir waren damals schon Partner bei Bagel Brothers, aber ich wusste auch, was man mit dem so anstellen konnte. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. Und dann haben wir Burgerlich zusammen entwickelt. Und das war was ganz anderes, weil wir da versucht haben, alles selber zu machen. Wir haben die Patties selber gegrindet, wir haben das Fleisch dafür ausgesucht, die Buns wurden vor Ort gebacken, die Pommes Allumette, die Kartoffelchips und die normalen Pommes haben wir morgens geschnitten, durchgelassen, whatever, vorfrittiert und haben meiner Meinung nach uns verloren in der Herstellung der Produkte, weil es war schon viel Personal nötig, um das alles so zu machen. Das war auch schon kaum noch Systemgastronomie. Das war damals schon eher Restaurant.
Hast du dich in deinen eigenen Qualitätsanspruch, glaubst du, verstrickt damals?
Ja, wir hatten einen riesen Qualitätsanspruch. Wir haben damals mit Hela, Hermann Laue in Arnsburg, der hat immer gesagt, wenn sie bei mir die Soßen abnehmen wollen, müssen das so und so wie Tonnen sein. Ich sage, ich brauche nur Kilo. Und die haben tatsächlich für uns nachher auch die Mayonnaise, weil ich wollte auch meine eigene Mayonnaise, meinen eigenen Ketchup, meinen eigenen Chili. Und wir haben unsere eigenen Limonaden gemacht. Wir haben damals Basilikum püriert und wir haben Lavendel gekocht und haben da unsere eigenen Getränke gemacht. Und das war super. Punkt. Also das war einfach super und das waren einfach coole Produkte. Das Problem war einfach nur, dass das Fleisch, das haben alle geschnallt, das fanden alle super, das war lecker, es war gesmashed, aber nicht kaputt gesmashed. Das wurde einfach nur Maillard-Reaktion entstand dadurch, dass du das auf einer Chromagan-Platte gemacht hast, die unheimlich heiß war. Und wir trotzdem versucht haben, es medium zu grillen. Das war uns halt wichtig, weil wir ja morgens den Vorteil hatten, dass wir es frisch durchgelassen haben. Also konnten wir das Fleisch auch medium grillen.
Also smash, aber saftig.
Saftig gesmashed. Ja. So wie das auch Shake Shack macht oder so. Die machen das ja auch so. Und das haben wir uns damals in New York auch abgeguckt. Ich war vor 15 Jahren, glaube ich 14 oder 15 Jahren, habe mir Shake Shack angeguckt. Und damals war das für mich schon eigentlich state of the art, wie das gemacht. Und dann haben wir das halt alles gemacht, alles selber gemacht und wir brauchten unheimlich viel Personal. Und das Allerschlimmste waren die Pommes. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil wenn du die frisch machen willst, brauchst du eine Excel-Tabelle, wo im Jahr draufsteht, welche Kartoffel eigentlich wie viel Stärke hat und wie du sie lagern musst. Das ist also, es ist nicht so, dass du sagst, okay, wir machen jetzt mal ein paar Pommes. Vielleicht für die normalen Pommes ging es, aber so Pommes Allumette und das Soufflieren von den Kartoffelchips, das war schon große Kunst. Und das hat auch nicht immer funktioniert, so wie der Gast sich das vorgestellt hat. Wir glauben ja immer, Pommes, die müssen resch sein, wie man das in Österreich sagt, glaube ich. Ja. Der Knusprig. Es funktioniert nur, wenn sie gekotet werden. Oder wenn du sie, ja, wenn sie gekotet sind. Also selbst heute, ich kann mich nicht erinnern, dass wir eine Kartoffel hatten, die das Jahr über immer knusprig war. Weil du musstest ja wässern, wie lange wurde es gewässert, wie warm war das Wasser dafür. Und das für 3 Restaurants. Und in allen Restaurants. In allen Restaurants unterschiedliche Mitarbeiter, die auch eine unterschiedliche, ja, wie soll ich sagen, eine unterschiedliche Druck verspürt haben, das beste Produkt rauszubringen, war es nicht so ganz einfach. Und das bringt es wieder in die Systemgastronomie, warum es eigentlich wichtig ist, dass du immer in die Systemgastronomie eigentlich ist, nicht einfach ist, alles selber zu machen, sondern dass du Partner brauchst, die dir das vorkonfektionieren und so bringen, dass es immer eine konstante Qualität hat.
Ja, aber das Projekt Burgerlich, würdest du trotzdem sagen, war es dann ein erfolgreiches Projekt? Ich glaube, ihr habt es dann verkauft, oder?
Nee, ich habe meine Anteile an Gregor Gerlach verkauft damals. Ja. Wir waren ja insgesamt 10 Jahre Partner und war einer, für mich, dieser Mensch war für mich auch sehr, sehr prägend in meinem Werden, in meiner Ausbildung. Man hat ja nie ausgebildet. Ich bin 56 Jahre und werde jeden Tag lerne ich dazu. Und das war sehr prägend für mich damals, weil ich war zwar kochverliebt und auch produktverliebt, aber so Finance und auch Mietvertragsverhandlungen und so, das habe ich damals zum ersten Mal selber machen müssen. Und das war schon prägend. Heute glaube ich zu wissen, wie man Mietverträge liest und wie man sie verhandelt. Und da gibt es so ein paar Sachen, auf die man achten muss. Die wusste ich damals nicht. Und das hat er mir schon nicht spüren lassen, wie das geht. Und das war auch gut für mich.
Ja.
Das war gut für mich.
Also Burgerlich, ich glaube, da hast du echt dann nochmal ganz viel gelernt. Sehr, sehr spannend, auch was du erzählst über die Kartoffelthematik. Ich glaube, das unterschätzen wirklich ganz, ganz viele Leute. Ja. Kartoffel ist tatsächlich, ist auch ein total saisonales Produkt, gerade auch was die Stärke und sowas angeht. Ja. Also gerade ständig und immer Pommes in derselben Qualität wo zu bekommen, da steckt einfach ein sehr, sehr ausgetüfteltes System dahinter. Das weiß wahrscheinlich niemand so gut wie du. Ja. Wie ging es dann weiter nach deinem bürgerlich, nach deiner bürgerlich Episode?
Und was wir damals bei bürgerlich weiterentwickelt hatten, war das Bestellen ja auch über Tablets am Tisch. Das war ja schon mal so die Art und Weise von Digitalisierung, wenn man das mal so ausdrücken darf. Gregor Gerlach hat damals gesagt, wie wäre es eigentlich, wenn wir in jeden Tisch pro Gast ein Tablet einführen? So, dass man draufdrücken würde, das Ding kommt raus und du darüber bestellen könntest. Und der Hintergrund war natürlich, dass man dadurch das Spielen und Bestellen höheren Pro-Kopf- und Mannsatz hatte. Und das haben wir dann in jeden Tisch eingebaut. Das, was natürlich der Nachteil war bei der ganzen Geschichte, ist, als wenn man das entweder vorne am Counter gestellt hätte oder bei einem Kellner oder einer Kellnerin, wäre ja gewesen, dass das erstmal eingetippt werden muss. So war das. Das war so geil. Als wir das erste Mal das gemacht haben, der Laden voll war, haben auf einmal 100 Leute bestellt und es kamen 100 Bestellungen auf einmal in die Küche. Und das war ziemlich brutal und da mussten wir auch dran arbeiten. Und das war wirklich, und das haben wir nachher auch gemacht. Wir waren allerdings der Zeit weit voraus. Ich meine, heute brauchst du das nicht mehr. Heute machst du es mit QR und mit Apps, whatever. Aber vor 15 Jahren war das schon neu. Aber es war auch befremdlich für viele. Ich glaube, hätten wir das in New York oder London aufgemacht, hätten die Leute verstanden. Aber in Hamburg und in Köln war es halt ein bisschen schwieriger. Trotzdem haben die Leute sich dran gewöhnt. Und wir hatten auch oft Bugfix. Also es war damals ja auch so, vor 15 Jahren war das so mit dem Internet. Und wir hatten oft Probleme damit. Und du weißt, wie es ist, wenn du was Neues machst und das funktioniert nicht, dann drückt man gleich die Nase, anstatt zu sagen, komm, Schwamm drüber, aber cool, dass es das gibt. Ja. Das waren so in den ersten Monaten oder den ersten ein, zwei Jahre war es ziemlich anstrengend. Und dann funktionierte das nachher. Und die Tablets waren natürlich auch noch tierisch anfällig. Du brauchtest immer einen ganzen Nachschub dafür. Aber wir fanden es cool, wir haben es gemacht, die Leute haben es cool gefunden. Also haben wir in diesem kleinen Kosmos bürgerlich in den 7 Jahren, die ich das gemacht habe, eine ganze Menge entwickelt, die auch von Dingen entwickelt, die eigentlich heute zur Normalität gehören. Das war damals neu.
Ich wollte gerade fragen, war das auch die Zeit, wo du dieses ganze Thema der systemgastronomischen Digitalisierung für dich entdeckt und zu beherrschen gelernt hast?
Naja, also für mich war irgendwann, war das ja so, dass ich gemerkt habe, dass wir das ist mein Anspruch, dass wir unseren Mitarbeitern eine Arbeitsumgebung darstellen müssen, die funktioniert. Das hört sich sehr profan an, klar, aber wenn die Friteuse nicht richtig funktioniert, funktioniert sie nicht richtig. Also es ist die Aufgabe eines Manager oder eines Eigentümers, Entrepreneur oder wie du es nennen möchtest, dafür zu sorgen, dass alles funktioniert. Und dann musst du dafür sorgen, da du ja in solchen Konzepten keine Köche bezahlen kannst, musst du ja die Sachen so automatisieren und so vereinfachen, dass das jeder kann. Also Automatisierung bedeutet nicht gleich, dass irgendwie alles digital ist oder whatever, sondern dass du automatisch, also Arbeitsabläufe automatisieren. Ich muss dies machen, dann mache ich das und dann passiert das.
Ja.
Das ist ja auch eine gewisse Automatisierung von Arbeitsschritten.
Ja.
Dann musst du dir überlegen, was sind die richtigen Gerätschaften dafür? Und das entwickelt sich ja immer weiter. Jedes Restaurant hatte nachher von bürgerlich die Küche anders. Das Geilste war nachher, am Gänsemarkt hatte ich eine warme Platte einbauen lassen. Dort, wo die Burger gebaut werden, damit sie nicht auskühlen und sowas. Das sind alles so Sachen, die ja da mit einspielen oder eine eingelassene Waage, damit immer genau bewusst ist, wie viel Gramm Salat brauchen wir eigentlich, sodass der Mitarbeiter keine Angst haben musste, was verkehrt zu machen.
Ja.
Weißt du, das ist ja, das Schönste ist ja, wenn du machst einen Podcast und du weißt, da ist einer, mit dem kannst du reden, das wird ein schöner Tag.
Ja.
Und wenn einer in den Laden kommt morgens und sagt, egal was ich mache, ich weiß, wie es geht und ich kann nichts verkehrt machen, wenn ich nicht allzu dusselig bin, dann habe ich eigentlich immer ein positives Gefühl, keine Angst, kein Stress.
Ja.
Und das ist etwas, was wir Systemgastronomie hört sich immer so an, ja, es ist alles gleich, sondern es ist eigentlich auch was dafür da, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Mhm. Weil sie können, wenn sie nicht zu doof sind, keine großen Fehler machen.
Und es ist ja auch das große Thema auch bei der Systemgastronomie ist, dass man ein bisschen diese Problematik des Fachkräftemangels aushebelt, weil, jetzt mal ganz blöd gesagt, das kann jeder lernen.
Ja, ja. Also ich hatte ja mal Gosch machen dürfen. Ich weiß nicht, Gosch, ob ihr das kennt, aber es ist ja Jürgen Gosch von Sylt. Da durfte ich in Hannover auch in Hannover und in Berlin Restaurants eröffnen. Und da hatten wir immer junge Kolleginnen. Ich weiß nicht, ich kam gerade aus der Sternegastronomie und das war so meine erste Systemgastronomie. Und das Coole war, dass ich junge Mitarbeiter hatte. Und das hat mich so inspiriert, das hat mir so einen Spaß gemacht. Die konnten keine Fehler machen, weil irgendwie alles fertig war. Du konntest es nachlesen. Und die fanden es auch cool, für Gosch zu arbeiten, weil sie von Sylt, und das war irgendwie auch eine Geschichte dahinter.
Ja, ja.
Und ich weiß noch, Annika, die war damals 17 Jahre alt. Und die hat den Laden alleine geschmissen sonntagsabends, weil sie so bockstark war, weil sie wusste, was sie zu tun hatte. Und dass sie keine großen Fehler machen konnte, weil sie konnte es nachlesen. Es waren überall so kleine Teppichstraden und so. Das war total cool. Und das hat mich so inspiriert, dass ich gesagt habe, ich will das nur noch machen, vor allem mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Und da, als kleine Anekdote, war das so, da habe ich zum ersten Mal, das kam ja, dass ich das nach dieser ganzen Kocherei das erste Mal Systemgastronomie auch miterleben durfte, war eine Geschichte, die ich meinen Kollegen immer erzähle. Der Laden war in Hannover. Und ich hatte sonntags und montags immer frei. Und wir hatten vorne so ein Brötchentresen und hinten das Restaurant. Tresen war immer da, wo die Leute langgelaufen sind. Und ich weiß noch, damals mein Chef Peter Schöffner rief mich immer sonntags abends um 21 Uhr an und fragte mich, wie viel Matthias-Brötchen hast du in der Auslage?
Ja.
Weil wie gesagt, er soll nicht wissen, wie viel Matthias-Brötchen jetzt in der Auslage sind. Hat er aufgelegt. Und wir haben uns super verstanden. Und ich natürlich die ganze Nacht nicht geschlafen und mir überlegt, was will der eigentlich von mir? Ich war damals Koch. Ich hatte keine Ahnung vom System. Alles cool, wie es denn so ist. Hab vergessen, was er gesagt hat. Dann hat er mich 14 Tage in Ruhe gelassen. War wieder sonntags da. Und dann rief er mich wieder um 21. Punkt 21 Uhr an und fragte, sag mal, wie viel Matthias-Brötchen hast du in der Auslage? Ich sag, Peter, Alter, mach mich nicht nervös. Weiß ich nicht. Und dann sagt er, doch, musst du wissen. Weil du musst es vorgeben. Du musst sehen an den Abverkäufen der letzten 4 Wochen Sonntage, wie viel Matthias-Brötchen hast du eigentlich verkauft. Und so in der Art und Weise musst du dich hochhangeln, um deinen Mitarbeitern vorzugeben, wie viel Matthias-Brötchen drin nehmen zu haben. Weil dann konnten sie keine Fehler machen. Das Allerschlimmste war immer, die haben Matthias-Brötchen gemacht. Wir haben immer 20 Matthias-Brötchen weggeschmissen. Und die hatten natürlich auch ein Gefühl dafür und fanden es immer doof, dass sie so viel weggeworfen haben. Und das ist so die Systematisierung, die ich auch erstmal lernen musste, ja. Und das hat mich so geprägt, dieser 21 Uhr Anruf, wie viele Matthias-Brötchen liegen noch in der Auslage. Und das habe ich bis heute nicht vergessen. Und wenn ich manchmal neue Betriebsleiter habe, erzähle ich denen von dieser Geschichte. Genauso wie der von der Geschichte war, als Frank Stäbisch, mit dem habe ich damals die Campus Suite machen dürfen. Und ich habe so den ersten Laden mit ihm gemacht in Hamburg. Wie oft er in den Laden reinkam und gesagt hat, ist dir schon mal aufgefallen, dass seine Musik nicht läuft? Ist dir schon mal aufgefallen, dass hinten in der Toilette das Licht nicht an ist? Ist dir schon aufgefallen, dass der Zucker nicht aufgefüllt ist? Bis ich irgendwann gesagt habe, das passiert mir nie wieder, und habe mir einfach Listen geschrieben. Und das waren gar nicht viel, das waren immer so 15 Punkte, wo ich morgens drauf geguckt habe. Irgendwann brauchte ich gar nicht mehr drauf gucken. Aber wo ich gesagt habe, das ist eigentlich ganz einfach. Licht anmachen, Musik anmachen, ist der Zucker aufgefüllt. Das hört sich so profan an.
Ja, ja, aber es ist ein System.
Es ist das System.
Ja.
Und wenn du das nicht aufschreibst und das nicht lernst, wirst du es nicht schaffen. Das ist total irre. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, oh nee, das kriege ich schon hin. Ich habe es nicht hingekriegt. Und für mich war es unendlich wichtig, mir solche Sachen aufzuschreiben. Natürlich hat sich das irgendwann automatisiert. Aber die ersten Jahre ist das so gewesen, dass ich mir das aufgeschrieben habe, dass ich weiß, wann die Musik war nicht an. Der Laden war bumsvoll. Und ich habe es nicht mitgekriegt, dass die Musik nicht an war, weil ich im Kopf nicht...
Aber man merkt schon auch, wenn man dir zuhört, diese Faszination für ein System und Systemgastronomie als etwas, das Qualität sichert, Qualität garantiert und tatsächlich einen Laden erst so richtig ins Laufen bringt. Ist es das, was dich vielleicht schon auch als jemand, der in der Sternegastronomie mal war, so fasziniert, weil im Gegensatz zur Systemgastronomie ist natürlich die Sternegastronomie viel fehleranfälliger, oder?
Ja. Ja, also ich weiß noch, wie heute, als ich das erste Matjesbrötchen in München hatte, Jürgen Gosch, so ein Cadillac, im Bahnhof, da durfte ich das erste Mal mitarbeiten. Und dann stand ich da vorher noch als Koch irgendwie auf dicke Büchs gemacht. Auf einmal stand ich da und sollte so ein Matjesbrötchen verkaufen. Ich hatte echt die ganze Zeit schon mit mir gehadert. Damals kostete das Matjesbrötchen 4,50 Mark. Und dann habe ich gedacht, und daneben stand der damalige Partner von Jürgen. Ich gab da so rüber. Und dann sagt er, siehst du, jetzt haben wir einen Deckungsbeitrag von X und überleg mal, was du dafür tun musstest in der Sterne-Gastronomie, um das zu verdienen, was wir gerade mit diesem Produkt an Deckungsbeitrag haben. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, ich mache nie wieder was anderes, außer Brötchen über den Tresen zu geben oder irgendwas anderes über den Tresen zu geben. Weil ich liebe die Sterne-Gastronomie. Ich koche zu Hause selber. Ich habe gestern wieder ein Risotto und dafür ein Fond angesetzt und whatever. Ich finde, das ist das Größte. Und ich schätze alle, ob es Jan ist oder wie sie auch alle heißen mögen, die ganzen drei Sterne-Jungs. Ich war letztens im Tantris, habe nachher angetrunken auf den Knien in der Küche gestanden und gesagt, ihr wart großartig, was für einen geilen Job ihr macht. Aber für mich habe ich irgendwann entschieden, dass ich es leichter haben möchte, weil ich weiß, was die Jungs da wegarbeiten. Ich glaube, dass es viele Gäste gar nicht wissen, was für ein Mega-Job das eigentlich ist, was die da leisten, wie viel Herzblut da drin steckt und wie viel Aufgabe des persönlichen Lebens da auch drin steckt. Ich habe immer gesagt, in der Küche, wenn wir Köche eingestellt haben, das ist jetzt wie bei der Bundeswehr, ihr habt eure Grundgesetze vorne an der Tür abgegeben, weil damals gab es noch kein Arbeitsschutzgesetz, sondern bei uns waren zwei freie Tage, du hast morgens gearbeitet und hattest nachmittags frei und nächsten Tag frei. Ja. Da gab es das alles gar nicht. Und heute frage ich mich manchmal, egal, das darf ich nicht vertiefen, wir darüber reden im System. Aber das war damals für mich sehr einschneidend, sicherlich.
Ja, ja. Wir hatten uns ja anlässlich der Rolling Pin Convention kennengelernt, damals in Düsseldorf, und auch ein bisschen gesprochen. Da hattest du mir auch erzählt über deine Arbeit für das Food-Tech-Startup Good Bites.
Ja. Ne? Ja.
Und auch sehr schnell, wo ich auch sehr schnell gemerkt habe, wie tief du in dieser systemgastronomischen Digitalisierungs- und Automatisierungsthematik drinnen bist. Kannst du uns noch ein bisschen was darüber erzählen, über deine Arbeit für Good Bites und worum es dir dort geht?
Also mich hatte vor 4 Jahren ein Freund, der einen Fonds aufgelegt hatte. Na, da muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Dieser junge Mann hatte mich vor 8 Jahren oder wann auch immer gefragt, was ich von Hafermilch halten würde. Sie hätten da gerade investiert, da habe ich ihn ausgelacht und gesagt, Hafermilch trinken nur die Ziegen vom Nachbarn. Und heute wissen wir, was auf Hafermilch geworden ist. Habe ich damals gesagt, okay, was darf ich machen? Und er sagte, ja, wir haben hier investiert in 3 junge Ingenieure, die Küchenroboter bauen wollen. Ich hatte damals immer an diese fahrbaren Dinger gedacht und gedacht, oh nein, aber okay, Hafermilch, denk dran. Und habe ich gesagt, okay, was darf ich tun? Und dann sagten sie, ja, es wäre super, wenn du in den Beirat kämst und die Jungs so ein bisschen berätst. Und dann habe ich die kennengelernt und habe gemerkt, wow, das sind echte Giganten. Und als ich das erste Mal diesen damals noch rudimentär zusammengebastelten Roboter gesehen habe, habe ich gedacht, wow, das wird die Zukunft. Und ich durfte sie begleiten mit meinem Know-how, was ich hatte in der Gastronomie, durfte sie mit vielen Menschen bekannt machen. Ob es die Jungs von Panux waren, die nachher den Induktionsblock übernommen haben. Ich habe ihnen Mitarbeiter besorgt. Ich habe dafür gesorgt, dass die Blockgruppe das Produkt kennenlernt, die ja auch damit investiert haben. Ich durfte ja ein paar Mitarbeiter organisieren, der Michi Wolf, der früher Küchenchef in der Bullerei war, der ist ein guter Freund von mir, dem habe ich gesagt, guck dir das mal an. Das waren so meine Tätigkeiten. So seit 1,5 Jahren brauchen sie mich eigentlich nicht mehr, außer dass ich, wenn Veranstaltungen sind, der Älteste bin und mich unwohl fühle. Aber sonst machen die das wirklich toll. Und ich darf ab und an mal wieder schauen, was die weitere Entwicklung ist. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, jetzt die US Army hat das Ding in Südkorea implementiert. In ihr Kantinenkonzept, da steht auch, es ist jetzt auch öffentlich, es ist kein großes Geheimnis, eine tolle Gruppe von jungen Gastronomen aus Wien, die nebenbei Hotels und was auch immer machen, die haben Wonder in der Prater Straße gemacht, was jetzt auch toll läuft. Und Good Bites ist jetzt nicht dafür da, um Köchen den Posten wegzunehmen, sondern eher, um sie zu unterstützen, weil wo sollen wir Küche herbekommen? Ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, aber hier in Deutschland ist sehr, sehr schwierig, junge Menschen davon zu überzeugen, diesen wirklich harten Job zu machen. Und was das Tolle daran ist, ist, dass es, wenn es einmal richtig programmiert worden ist, immer gleich schmeckt.
Also das heißt, wie kann man sich das genau vorstellen? Also da programmiert man ein Gericht und ein Rezept genau. Und das wird zur Gänze oder teilweise von der Maschine, von einem
Roboter? Also eigentlich kann das alles von dem Roboter gemacht werden. Du kannst nachher oben noch was drüber streuen, wenn du Bock hast. Das sind ja so Töpfe. Also momentan kann man so Stir-Fries machen, man kann Kaiserschmarrn drin machen. Man kann Udon-Nudeln, man kann coole Sachen da drin machen. Wir können noch nichts frittieren, das kommt aber alles noch. Das sind schon sehr, sehr coole Sachen. Und der Henrik, der Philipp und der Kevin sind mit ihrem Team, ich glaube, das sind jetzt 120 Mitarbeiter, dabei, sich immer weiterzuentwickeln. Und das ist total toll. Wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen bin, habe ich danach immer ein Problem damit, dass ich der Älteste gewesen bin und weit, weit, weit der Älteste. Und da wird auch kaum Deutsch gesprochen, sondern weil die Menschen, die da arbeiten, die kommen aus der ganzen Welt, weil sie dabei sein wollen bei diesem wirklich coolen Konzept, muss ich sagen. Ja.
Aber also glaubst du jetzt, wenn man das auch ein bisschen weiter und größer denkt, das ist ja immer so ein bisschen ein apokalyptisches Szenario in der Branche. Es werden Roboter uns allen die Jobs wegnehmen und so. Bist du davon überzeugt, dass auch in der Küche Roboter bald Einzug erhalten werden? Ist das?
Naja, was heißt, der Name Roboter ist immer so ein bisschen, man denkt immer so, I'll be back. So, also immer an den Terminator, der irgendwie alles zerstört. Das ist leider nicht so, sondern man müsste sie eigentlich Harry, Lisa oder Florence nennen, weil Roboter hört sich eigentlich schlimm an. Und ich meine, es gibt so Assembler heißen die, die einfach nur Salate anrühren, aber immer gleich anrühren. Und das kann ich mir in der kalten Küche, wenn ich einen Laden habe, der 1000 Essen am Tag macht, wäre ich froh, wenn es da jemand nichts anderes macht, außer mir die Salate vorzubereiten und immer auf dem gleichen Niveau, immer mit der gleichen Grammatur, weil es schwankt ja dann irgendwann. Nicht? Und das ist ja das, was ich ja versucht hatte, also die Systemgastronomie, also ich meine, viele sagen, wie kann man das mit der Sterne-Gastronomie? Das ist doch totaler Bullshit. Systemgastronomie ist McDonald's. Ja, aber wenn die Soße im Tantris nicht jeden Tag gleich schmeckt und der vom Gourmillot zweimal kommt und sagt, wieso schmeckt die denn heute nicht gleich, dann ist das ganze Produkt wie zum Beispiel der Humor von Witzigmann im Eimer, wenn die vor gar nicht jedes Mal gleich, also das ist, abstrahiere ich für mich so, ist das auch System. Ja, da steht einer und macht jeden Tag, haut er den Hummer so durch, wie der Wohlfahrt das will. Und wenn das falsch ist, dann kommt's weg. Weil das muss genau so gemacht werden. Und das ist System. Die Rezepturen sind aufgeschrieben. Robuchon hat sie immer aufgeschrieben. 2/3 Lagat-Kartoffeln, 1/3 Butter bei so und so viel Grad, weil sonst haut's dir ab. Ist System, ist ein Rezept. Deshalb denkt man immer, Systemgastronomie ist irgendwas Schlimmes. Ist es nicht. Es gibt für alles ein Rezept, einen Ablauf. Es gibt ein Buch, wo drin steht, welche Farben genommen werden, wenn es gebaut wird, ein sogenanntes Bauhandbuch, sodass keiner einen Fehler machen kann.
Wie siehst du in Zukunft jetzt auch gerade diese Automatisierungssache in der Küche, in der Sterne-Gastronomie?
Naja, also es gibt ja
das Einzug erhalten?
Naja, ich glaube, ich weiß nichts, ich möchte niemanden unterstellen, wenn ich heute in der Sterne-Gastronomie wäre, hätte ich auf alle Fälle dieses Ding von Vorwerk. Wie heißt das Ding noch?
Den
Kitchen
den,
nicht.
Ja.
No. Du weißt, was ich meine.
Ja, ja, gut, wir machen jetzt keine Werbung. Ja, gut.
Aber du weißt, was ich meine, genau. Das Ding kann auf alle Fälle die beste Bernis machen, die nicht abhaut. Und natürlich hätte ich sowas drin. Und wenn Rational mir morgen sagt, dass mein Humor immer perfekt ist, wenn ich den Kommidämpfer nehme, dann würde ich es nehmen. Also es ist immer so dieses, ja, nimm's weg. Nein, vereinfacht. Es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn wir wieder zurückkommen auf das, was ich mal gesagt habe. Wenn ich Sachen mache und ich weiß hundertprozentig, dass wenn ich diese Maschine habe, dass sie immer hundertprozentig funktioniert, dann würde ich das doch machen, bevor ich nächtelang Blut spucke, weil die Ravioli nicht so sind wie am Vortag. Wenn ich aber eine Maschine habe, die nach meiner Rezeptur die perfekten Raviolis macht, das ist doch genial, oder nicht?
Ja, also ich muss gerade an was denken. Ich kann mich erinnern, habe ich in einem Interview mal gelesen, der große Thomas Keller in Amerika hat, ich glaube, ich weiß nicht wie lange, 2 Jahre oder so, das Restaurant oder die Küche, glaube ich mich zu erinnern, von seiner Mutter übernommen. Und der ist jeden Tag aufgestanden und sein erster Gedanke war dann immer, hoffentlich hält meine Sauce Hollandaise heute.
Geil, das haben wir alle gehabt.
Ja.
Und das geht heute mit diesem Ding da von wo auch immer her, das hält.
Ja.
Funktioniert, die richtige Wärme, die richtige Anschlagen, ich weiß gar nicht, ich habe das auch weiter nicht verfolgt, aber das Gleiche ist ja auch bei Good Bites. Das ist genau tariert, ausgerechnet mit der Software, wie lange die Udon-Nudeln da drin sein müssen. Ich meine, es gab damals bei Lieferando ein Konzept und das hieß Umami with Love. Das war einfach nur mal so ein Projekt, was die Jungs gemacht haben, indem sie gesagt haben, wir machen einen Lieferservice und ohne, dass jemand weiß, dass der Roboter das gekocht hat. Und es gab so viel positive Nachrichten, weil es immer gleich geschmeckt hat und heiß war.
Ja, und heiß war. Cool.
Ja. Ja.
So. Und das heißt, du siehst in der Sterne-Gastronomie schon auch eine Entwicklung, also glaubst du, wird es in ein paar Jahren tatsächlich mehr Maschinen oder sogar Richtung Roboter gehen in der Sterne-Gastronomie?
Also ich meine, jeder Sternekoch wird mir jetzt die Ohren abschneiden. Ich würde mich auch niemals hinreißen lassen, das zu sagen. Das kann ich nicht beantworten. Das müssen die Jungs, die wirklich jeden Tag da ihre 12, 13 Stunden am Herd sitzen, Jus ansetzen, Fonds ansetzen und Langostinos ausbrechen. Das müssen sie für sich entscheiden, wie sie sich unterstützen lassen wollen. Und ob es nicht vielleicht auch sinnhaft ist, manche Sachen zu automatisieren. Ich meine, ich weiß, dass es Köche gibt, die bei uns in Zahntin die Grundjus bei uns bestellen, weil sie einfach sagen, es macht heute gar keinen Sinn mehr, eine Jus selber anzusetzen, wenn du da Kalbstaxen drin hast und whatever, sondern wenn einer da sitzt und 1000 Liter ansetzt, an der Grundbasis, auf der du deine Soßen ableiten kannst, mehr ist eine Demi-Glas ja nicht oder whatever, dann würde ich das heute immer machen und es schmeckt keiner. Es schmeckt keiner. Ich weiß noch, wie heute, als wir mal so ein Verkosten von in einem Coffeeshop-Konzept, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber wir uns überlegt haben, ja, Robusta und Arabica. Und dann habe ich gesagt, wie viele Espressi verkaufen wir am Tag? Nur Espresso, 15 pro Laden. Ich sage, dann nehmen wir eine Mühle, wo nur Arabica oder Robusta oder die richtige Mischung. Wie viele Kaffeespezialitäten verkaufen wir? Ja, kannst du ja ausrechnen, wenn das eine 5% 95%. Und jetzt sage ich, jetzt muss mir einer sagen, bei eurem Karamell Macchiato, was für ein Espresso das ist. Wenn der das kann, gebe ich ihm 1000 Euro. Das geht gar nicht. Weil sobald Milch drin ist und Zucker, kannst du mir nicht sagen, was für ein, also ich glaube nicht, dass es jemand gibt, der das herausfindet, wie viel Prozent Arabica und Robusta in der Mischung gewesen
ist. Ja.
Genau. Ja, und das glaube ich auch, deswegen kann man sich viele Sachen vereinfachen. Und dann abstrahieren davon.
Ja.
Und genauso ist es auch mit der Robotik. Also, wie gesagt, wenn ich auch in der Sterne-Gastronomie eine Fritteuse habe, die ich programmieren kann, die genau weiß, wie lange die Beignets drin sein müssen, anstatt dass da irgendein verschwitzter, mach zu, wo bleiben die Beignets? Und der arme Bengel da sitzt und nur noch 35 Kilo wiegt, so wie ich damals, als ich die Cipriani-Nudel nicht fertig hatte für irgendein beknacktes Gericht. Und ich danach wieder 14 Gin Tonic getrunken habe mit meinen damals 26 Jahren und ich Angst gehabt habe, der Küchenchef schmeißt mir raus. Dann hätte ich es gerne gehabt, wenn ich ein Produkt gehabt hätte, wo ich draufgedrückt hätte und der mir gesagt hätte, 3 Minuten, Chef, 3 Minuten Cipriani-Nudeln, perfekt gegart. Wäre doch super gewesen, oder?
Ja, ich glaube, man versteht sehr gut deinen Zugang, wenn man dir so zuhört, weil man, glaube ich, auch diesen Einblick hat, dass es nicht um minderwertige Qualität geht, sondern einfach um krasse, ganz, ganz, ganz gnadenlose Prozessoptimierung einfach.
Ja. Ne? Und trotzdem dadurch versuchen, nein, Punkt, verkehrt. Dadurch wird ja das Produkt besser.
Ja.
Indem ich versuche, das Produkt so herzustellen, dass die Fehlerquelle, Mensch, das soll sich jetzt nicht abstrakt anhören, wenn ich 20 Essen abends mache, dann ist es nicht so. Mache ich aber 200 Essen, ist es so, dass irgendwann du kaputt bist. Und wenn dann der Gast draußen sitzt, und das versuche ich ja auch immer meinen Kollegen zu erklären, der zahlt um 18.30 Uhr für den Wirsing einen Top 14,50 und um 22 Uhr auch 14,50. Und warum sollte der um 22 Uhr mit, also ein beschisseneres Produkt bekommt, sorry diesen Ausdruck, als der um 18.30 Uhr? Und das ist ja das, wenn ich das mit Hilfe von was auch immer herstellen kann, dass es immer gleich bleibt, ist das doch nur was Tolles für den Gast.
Ja.
Ja. Ist das super.
Absolut. Ja, ist eine faszinierende Thematik. Sven, als letzte ja, Frage.
Dann könnte ich dir das jetzt erzählen, aber das jetzt so auf den Punkt gebracht, für mich.
Ja.
Also es kriegt ja nur von mich, für mich. Also jeder muss das für sich selber entscheiden, aber ich bin jetzt 56 Jahre, mache seit 40 Jahren Gastronomie und ich bin froh, dass es heute Hilfsmittel gibt, um meinen Mitarbeitern den Druck zu nehmen, meinen Kollegen.
Als letzte Frage noch, der neue Laden in Rostock, hast du gesagt? Rostock,
ja.
So, Gin Block in Rostock, Filiale Nummer 12.
Ja.
Was passiert da?
Also, ja, wir bauen jetzt in Rostock den 12. Gin Block und die Aufgabe war, im Budget zu bleiben, in der Zeit zu bleiben, den Workflow zu verändern. Wir haben die Küche verkleinert, wir haben durch diese Verkleinerung dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter einfacher arbeiten können. Wir fangen an, neue Produkte auszuprobieren. Wir werden jetzt am Anfang ein paar weniger Produkte auf die Karte nehmen, um uns erstmal einzutunen mit dieser neuen Küche. Da werden viele Leute am Anfang sagen, wow, das ist aber nicht viel, aber wir bauen das einfach sukzessive auf. Für mich ist es lieber so, dass man am Anfang sagt, das ist jetzt aber nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber dafür war das Produkt, was wir essen, jetzt gut und sehr gut,
ja.
Und dass wir dann aufbauen und immer mehr Produkte launchen werden.
Das dürfte ein bewährter Zugang sein in deiner Eröffnungspraxis, oder?
Ja, also ich würde heute immer versuchen, gerade wenn man Sachen verändert, dem Mitarbeiter den Druck zu nehmen, zu sagen, sondern lass mal gucken, dass wir da in Ruhe eröffnen, weil es ist immer wichtig, dass das Produkt perfekt ist, die es rausgeht. Nicht, dass man so viele Produkte hat. Also ich meine, es gibt viele Restaurants, wo ich heute stehe und denke, Bowls, Burger, Pizza, Pasta, wie macht ihr das eigentlich alles? Und das ist ja immer die große Frage, wie groß muss eine Speisenkarte sein?
Ja. Immer klein. Ja,
und deswegen, klein, konzentriere dich auf die Sachen in den Outer 2 Burger. Nicht? Das ist eine der erfolgreichsten Burger-Konzepte in Amerika. So. Mhm. Wir brauchen immer, glauben, wir müssen mehr machen. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich auf das Produkt konzentriert. Es gibt so einen Banil-Laden bei uns in der Hegestraße, der kommt aus Berlin, da zwei verschiedene Baguettes, die vietnamesischen Baguettes. Und die haben nur diese zwei. Aber die sind so perfekt, dass du gar nichts anderes haben willst, weil du immer weißt, das ist perfekt.
Aber da geht
wenn die morgen sagt, ne? Ich habe 16 verschiedene, würde ich nicht hingehen.
Ja, ich glaube, genau da geht die Reise auch hin. Die Spezialisierung in kleineren Speisekarten und gerade da kannst du ja die Prozesse umso effizienter optimieren, oder?
Ja, genau. Das machen wir, das haben wir in Rostock vor und versuchen jetzt in der Größe dieses Restaurants, das ist für uns eigentlich auch so die perfekte Größe, versuchen wir 77.
Okay, das ist die perfekte Größe für euer System.
Also es kann ein bisschen größer, ein bisschen kleiner sein, aber so von der Quadratmeteranzahl, so 120 Quadratmeter Verkaufsfläche ist so genau das Richtige für uns. Diese riesen Dinger, die man früher gebaut hat, machen heute aufgrund der Situation des Mindestlohns und auch der Baukosten, also ich würde heute, ich weiß noch, was mein letzter Burgerladen gekostet hat. Wenn ich das Cash auf dem Konto hätte, dann würde ich heute mit dir schwarzen Kamel sitzen und Champagner saufen.
Oder wir hätten uns getroffen auf halber Strecke zwischen Hamburg und Graz.
Whatever. Also das müssen wir heute im Blick haben. Wir müssen zusehen, dass die Baukosten und dass die TGA kosten, weil TGA ist ja der technische Grundausstattung heute ja so hohe Anforderungen haben, was Brandschutz angeht. Und das ist ja schon 50% des Bauens, schon alleine TGA. Und da muss man einfach zusehen, dass man es so hinkriegt, dass bezahlbar ist und dass wir irgendwann noch mal anfangen, Geld zu verdienen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist. Momentan ist es sehr schwierig, in Deutschland Geld zu verdienen. Deshalb brauchen wir auch unbedingt die Mehrwertsteuersenkung, damit wir überhaupt noch wieder investieren können. Und es gibt viele Leute, die es gar nicht verstehen, aber es ist einfach so, uns steht so echt schon so ein bisschen das Wasser bis zum Hals. Und nicht nur uns, sondern allen. Und da muss man einfach dann auch in der Zukunft sehen, wie baut man eigentlich Gastronomie und wie muss sowas eigentlich aussehen. Boah. Und das haben wir doch versucht umzusetzen.
Und ich glaube, gerade nach so einem Gespräch wie dem unseren, merkt man, dass in der Systemgastronomie, in der Denke der Systemgastronomie sehr wohl mögliche Lösungen drinnen stecken. Klar. Und deswegen war das jetzt auch so faszinierend und wertvoll, mit dir zu sprechen und ein bisschen zu hören, was so deine Vision und dein Zugang zu diesem, ich würde schon behaupten, Zukunftsthema ist. Lieber Sven, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
War eine große Ehre.
Und uns da diesen Deep Dive in dieses große Zukunftsthema gegeben hast.
Vielen, vielen Dank.
Und an alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören und sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht es gut und wir schicken alle ganz liebe Grüße an Sven nach Hamburg und auch indirekt nach Rostock dann, wo es an die Eröffnung des Gymblocks Nummer 12 geht. Alles Liebe.